Adler Blick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, Geschäftsführer von CIC, wie die meisten ja schon wissen, aus mittlerweile fast, ich glaube, 90 Podcast-Ausgaben, die wir mittlerweile aufgenommen haben. Und freue mich natürlich auch wieder ganz besonders, ja, alle Hörenden und Sehenden, weil es das Ganze ja auch als Podcast gibt, wieder zu unserer heutigen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Und ich habe natürlich immer besondere Gäste, auf die ich mich sehr freue, weil sonst wären sie ja nicht hier in diesem Podcast. Weil es soll ja darum gehen, was kann ich im Bereich Strategie, Kultur und sonstigen Themenbereichen, die in meinem Unternehmen aktuell wichtig sind, ja machen, um mich da weiterzuentwickeln. Und heute habe ich jemanden eingeladen, den kenne ich schon eine ganze Weile, durch verschiedene andere ja Dinge, die wir zusammen machen, dazu später mehr. Aber vor allen Dingen auch, weil er ganz viel Expertise hat zum Thema Unternehmensentwicklung in vertrieblicher Hinsicht. Und dazu hat er sogar ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben. Und dazu möchte ich heute mit ihm sprechen. Und deswegen freuen Sie sich auf unsere heutige Ausgabe mit Hans-Peter, genannt HP Neb.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber HP, herzlich willkommen in unserem heutigen Podcast und total spannend, weil wir kennen uns ja doch schon eine ganze Weile durch den BVMW und haben da schon einiges auch zusammen erlebt. Da wirst du bestimmt auch gleich noch was dazu erzählen, auch zu deiner Geschichte und wie wir uns da auch zum ersten Mal begegnet sind. Und mir war die ganze Zeit gar nicht klar, was du eigentlich so alles drauf hast und dass du vor allen Dingen auch schon ein richtig cooles Buch geschrieben hast. Und darüber möchte ich natürlich heute mit dir sprechen. Aber zuerst denke ich mal, für alle, die dich nicht kennen, solltest du dich erstmal vorstellen.
Ja, sehr gerne, Andreas. Das mache ich sehr gerne. Wie du schon sagtest, ja, ich bin der HP. Ich helfe Unternehmen insbesondere bei Themen wie Wachstum. Hatte in den letzten paar Jahren immer wieder als Unternehmensberater, Management-Consultant, Unternehmer und Führungskräfte geholfen bei Themen wie Strategie, Vertrieb, Marketing, Digitalisierung. Hatte das große Glück, vor 2 Jahren eben auch ein Buch auf den Markt zu bringen, Key Account Management Strategien im B2B-Vertrieb, weil ich da einiges entsprechend implementiert habe bei Mittelständlern. Habe ja vor 20 Jahren selber im Bereich Key Account Management in einer internationalen Organisation angefangen, sozusagen als Neuling, da unheimlich viel gelernt, viel mit Amerikanern zusammengearbeitet, durfte da sehr viel lernen, auch sehen, wie machen die es eigentlich, wie läuft es in Kontinentaleuropa und so weiter. Und deswegen habe ich das Buch zum Thema Account Journey geschrieben und entwickelt, um einfach Vertriebsprozesse mittelstandsgerecht darreichen zu können und implementieren zu können. Und da helfe ich Unternehmen einfach sehr gerne. Ich finde es immer unheimlich spannend, auf der einen Seite Konzerne, auf der anderen Seite Mittelständler, mit denen zusammenzuarbeiten und denen zu helfen, bessere Ergebnisse zu schaffen, mehr Erfolge zu bekommen. Und das ist letztendlich etwas, was Spaß macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen zu helfen, wiederum auch selber mehr Erfolge zu haben.
Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend an. Und da werden wir sicherlich gleich auch in die Tiefe reingehen. Ja, habe ich auch einige Fragen schon, die ich dir da auf jeden Fall stellen muss heute in unserem Gespräch. Aber bevor wir da tiefer reingehen, HP, vielleicht erst noch mal so ein bisschen mehr über dich auch als Mensch, als Person. Wo lebst du? Ja, wie alt bist du jetzt? Deine Familie und so weiter. Vielleicht erst noch mal so ein bisschen auch und ja, warum du auch dahin gekommen bist dann zu dem, was du heute machst, weil das interessiert natürlich auch immer unsere Hörenden auch. Ja, deswegen erstmal so ein bisschen kurz deine Vita.
Ja, sehr gerne. Also ich wohne in Friedrichsdorf, das liegt nördlich von Frankfurt. Mit einem zwinkernden Auge sage ich immer, das war früher das Silicon Valley hier in Deutschland. Denn 1861 hat Philipp Reis das Telefon erfunden. Und das ist ja sozusagen der Vorgänger vom Internet. Interessanterweise war der erste Satz, der durch Telefon gesprochen wurde, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Ist Wissen, was keiner
Echt?
Braucht, aber
Wie
trotzdem ist
es
interessant.
Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Wieso war das der? Also einfach nur, um es zu testen, dass es geht? Oder was war der Hintergrund?
Nee, es sollte ein Satz sein, der nicht intuitiv ist. Also Philipp Reis hat dieses Telefon damals vorgestellt in Frankfurt in der physikalischen Gemeinschaft, Veranstaltung, physikalischen Verein. Und das wurde hinter geschlossenen Türen gemacht, diese Telefonübertragung, dieser erste Satz. Und er wollte sicherstellen, dass das sozusagen kein Satz ist, den man irgendwie durch die Tür gehört hat. So ist, glaube ich, die Überlieferung. Und darum hat er gesagt, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. So, und die Reaktion der honorigen Herren, die da saßen, war, das braucht irgendwie kein Mensch. Telefon braucht kein Mensch. So, das war sozusagen das Ergebnis aus dieser ganzen Erfindung und dieser Vorführung. Und dann ist nachher diese Erfindung tatsächlich über Umwege auch in die Vereinigten Staaten gekommen. Und Graham Bell hat davon gehört und dieses erste Telefon von Philipp Reis gesehen, hat das verbessert, tatsächlich verbessert und dann das Patent angemeldet.
Ach ja, okay. Ja, hast wieder was gelernt. Super. Und das sind die Wurzeln tatsächlich in Friedrichsdorf. Und deswegen bist du auch nach Friedrichsdorf gezogen, gell? Weil du natürlich da sein wolltest, wofür den Preis das Telefon erfunden hat, oder?
Ja, ganz genau, richtig. Ganz genau, ja. Also ich komme eigentlich aus Minden, Ostwestfalen, habe dort die Schule besucht, war bei der Bundeswehr, habe dann studiert in Karlsruhe, Wirtschaftsingenieurwesen. Da meine heutige Frau auch kennengelernt, sind dann nach Frankfurt gezogen in meiner Diplomarbeit. Damals habe ich so die ersten Schritte in Machine Learning gemacht. Ich finde das total interessant, weil ja heutzutage künstliche Intelligenz wieder en vogue ist und es doch interessant zu sehen, was wir damals schon alles gemacht haben. Natürlich hatten wir nicht die Datenbreite, um solche Modelle zu bauen, aber ist doch faszinierend, wo wir heute stehen und wie sich das Ganze so weiterentwickelt hat. Wie gesagt, meine beruflichen Schritte hatte ich dann nachher noch im Bereich Key Account Management gemacht, in der internationalen Key Account Management Organisation, hatte dort auch immer viel mit Amerikanern zu tun, was ich so als junger Mensch total faszinierend finde. Denn Amerikaner machen das ganze Thema Vertrieb ja völlig anders. Ich sage mal mit einem zwinkernden Auge, in Amerika studiert man Vertrieb, in Deutschland landet man im Vertrieb. Ich brauchte ein bisschen, um zu verstehen, dass sie wirklich ein Sales-Studium haben. Ja, in Deutschland studierst du vielleicht BWL oder Ingenieurwesen und gehst dann in den Vertrieb. Und die Amerikaner lernen das richtig. Die lernen richtig Vertriebsprozesse und Herangehensweisen. Und das war für mich einfach sehr interessant, das mal so aufzunehmen und wie macht man das eigentlich? So, und dann in meiner weiteren Vita war ich dann bei Wundermann. Das ist eine internationale Marketingorganisation. Da habe ich das große Glück gehabt, viele internationale Kunden auch betreuen zu dürfen, war da auch 7 Jahre lang in der Deutschlandgeschäftsführung, konnte da nochmal sehr viel Erfahrung sammeln. Das war extrem spannend, weil ich auch sehr viel mit Personal natürlich zu tun hatte und mit Personalentwicklung und eben mit dem Thema Führung. Das fand ich damals einfach schon unheimlich reizvoll. Danach ging es in die Selbstständigkeit. Ich bin jetzt circa 10 Jahre selbstständig, habe da unterschiedliche Klienten beraten, Konzerne wie auch Mittelstand. Jeder kauft was anderes. Also ein Konzern kauft 200 PowerPoint-Folien, ein Mittelständler kauft Workshops, um mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ja, beides hat in seiner eigenen Welt seinen eigenen Wert. Ich finde beide Welten sehr spannend und insofern, ja, das sind so mal die Schritte in dem Sinne.
Ja, ist ja schon mal sehr, vielen Dank erstmal da für deine Infos auch. Und wenn wir da vielleicht auch schon mal ins erste Thema einsteigen, auch du hast gerade gesagt, ja, in Amerika studiert man es, in Deutschland landet man ja im Verkauf oder im Vertrieb. Warum sind diese Glaubenswelten da so unterschiedlich? Also in Deutschland ist es ja selbst heute immer noch so, dass Verkaufen eher erstmal irgendwie was Negatives ist. Also man will jemanden was aufquatschen oder sofort auch die Hände gehen hoch, nee, mit Verkaufen will ich nichts zu tun haben, es ist gar nicht meine Welt und so. Also warum glaubst du, dass die Deutschen da nach wie vor so eine Anti-Haltung zu diesem ganzen Thema Verkaufen haben?
Ja, das ist eine interessante Frage, die beschäftigt mich da auch schon seit Jahren. In Amerika wird man ohne im Vertrieb zu sein gar nichts. Ja, also fast jeder CEO in Amerika war vorher im Sales. In Deutschland ist genau umgekehrt. Es gibt gar keinen CEO mehr, der aus dem Sales kommt. Bill Dermott von SAP war der erste und letzte CEO, der aus dem Sales kam. In Deutschland kommt man eher so aus der Technikschiene oder aus dem Controlling oder wie gesagt BWL. Naja, es hat sicherlich verschiedene Gründe. Also ich sage mal, in Deutschland, wir haben eine Kultur, die unheimlich stark aus dem Produkt kommt. Produktqualität, Ingenieurskunst, Technologie. Und es gibt so ein bisschen den Mythos, ein gutes Produkt verkauft sich von selbst. Das ist, glaube ich, lange gut gegangen, viele Jahrzehnte. Inzwischen können andere Nationen auch sehr gute Qualität. Man schaue sich eine Maschine an, zu besseren Preisen dann eben auch. Und dann dreht sich plötzlich das Rad entsprechend. Und man darf auch nicht vergessen, in Deutschland, das sagte ich ja vorhin, es gibt keine Vertriebsausbildung in der Breite. Also wir haben ja für alles einen Prozess, ja. Also alle Kernprozesse nach Michael Porter haben einen Prozess, nach dem wir leben. Nur Vertrieb, das machen wir irgendwie komischerweise aus dem Bauch. Und wenn man in einem Unternehmen ist und fünf Vertriebler mal fragt, wie ist euer Vertriebsprozess, dann kriegst du 6 Antworten. Da kommt der Geschäftsführer Vertrieb um die Ecke und kriegst die 7. Antwort. Und da merkt man erstmal, dass das alles tatsächlich so aus dem Bauch gemacht wird oder so nach frei Gusto. Und vor allen Dingen auch von Kundentermin zu Kundentermin wird es auch unterschiedlich gemacht, ohne eine einheitliche Vorgehensweise zu haben. Und dann hast du natürlich immer die Herausforderung, dass du dann eben tatsächlich Vertrieb machst und nicht sozusagen den Kunden berätst auf Augenhöhe. Das ist ja, sag mal, auch Teil meines Buches, weil ich ja immer sage, hört auf zu verkaufen, sondern macht es euren Kunden leichter zu kaufen. Und wenn ich erstmal den Kunden verstanden habe, was er braucht und ich ihm dann sozusagen eben dann mal den relevanten Part meines Portfolios kommunizieren kann, dann wird es für meinen Kunden auch leichter zu verstehen, warum ich der richtige Partner bin. Dann wird es leichter, mich zu kaufen. Und dann komme ich aus dieser Verkäuferrolle raus und werde zu einem strategischen Partner auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, so dieser Perspektivwechsel, der wichtig ist zu tun. Und das beschreibe ich eben auch in dem Buch. Vielleicht noch letzten Gedanken. Wir schmunzeln immer so über dieses Wort Vertrieb, denn die Frage ist ja, was vertreiben wir eigentlich? Vertreiben wir den Kunden? Scheuchen wir ihn weg? Oder wo kommt überhaupt dieses Thema Vertrieb her? Ja, also das ist schon mal so eine deutsche Wortfindung an der Stelle, wo, glaube ich, auch so ein Körnchen Wahrheit drin ist.
Ja, absolut. Da bin ich völlig bei dir. Und ich finde es auch immer spannend. Also es ist ja im Rahmen unserer CEC-Prozesse und der Organisationsentwicklung, die wir machen, ist es ja nicht unser First Goal, was wir da etablieren wollen, sondern wir setzen ja an anderen Punkten an, mit der Vision und dem Strategieprozess und so weiter und dem Kulturprozess. Aber ich habe es immer wieder und ich erlebe es immer wieder bei unseren Klienten und da vielleicht auch ein Beispiel. Bei einem unserer besten Prozesse, die wir je gemacht haben, viele kennen auch den Namen, wenn ich den gleichen Raum stelle, wo wir genau diese Dinge angesetzt haben. Und dann war die Frage so, was heißt das denn jetzt? Wie bringen wir diese Botschaft denn in den Markt? Ja, und wer sind denn die zu unseren Kunden ja fahren? Und als ich dann das Thema natürlich kritisch reflektiert habe, kamen wir an einen ganz, ganz neuralgischen Punkt. Ja, und deswegen möchte ich es kurz einleiten, um dann deine Antworten dazu zu hören. Und viele wissen ja, dass ich eine hohe Affinität zum Sport habe und zum Fußball habe. Und die hatten innerhalb von kürzester Zeit, ja, hatten die immer wieder wechselnde Vertriebsleiter. Mhm. Ja, also es war immer wieder neue Führungspositionen da drin. Ich hatte dann auch das Beispiel vom HSV gebracht, also der ja auch in kürzester Zeit immer wieder die Trainer wechselt. Alle HSV-Fans, bitte mögen mir das verzeihen, aber es ist ja so, ich wünsche jetzt viel Glück mit Steffen Baumgart. Ja, ich hoffe, dass der auch den Aufstieg mit denen schafft. Aber ist ja krass, also es wechselt immer wieder der Trainer. So, und der Trainer bringt natürlich immer wieder neue Ideen mit. Ja, er wechselt immer wieder die Spieler aus, er hat immer wieder eine andere Philosophie, es kommt wieder der nächste Trainer und so weiter. Und so ähnlich ist es doch auch fast überall in Vertriebsthematiken. Da wechselt immer wieder der Vertriebsleiter, es kommt wieder ein neuer vertrieblicher Ansatz und so weiter. Aber dass da irgendwas langfristig und nachhaltig, ja, mit einem Vertriebssystem, mit einer Vertriebsstrategie, passend auch zur gesamten Unternehmensstrategie, in den Markt reingetragen wird, ja, in professionellst agierendsten Unternehmen in verschiedensten Branchen, findest du es nicht, ja? Und warum ist das so, Hans-Peter? Warum ist das nicht selbstverständlich, es so zu machen oder so zu tun?
Aus meiner Sicht hast du das richtige Stichwort eben genannt. Das Stichwort ist das System. Ich kann nur erfolgreich sein mit einem System und das gilt genauso im Vertrieb. Also mit dem richtigen Vertriebssystem, mit der richtigen Vertriebsmethode kann ich erst erfolgreich werden. Und ich habe viele Mittelständler kennengelernt, inhabergeführte Mittelständler, wo der Gründer und Inhaber einfach eine tolle Salesperson ist. Sonst wird dieses Unternehmen nicht erfolgreich sein. Das liegt in ihrer oder in seiner DNA. Das macht sie oder er einfach richtig. Nur eine Sache hat sie oft nicht gelernt. Eine Methodik. Eine Methodik, um das an die Mitarbeiter weiterzugeben. Und das ist etwas, was man von Konzernen lernen kann. Ja, bei allen Sachen, die so ein Konzern auch mitbringt. Konzerne sind oft eben gut da drin, weil eben notwendig, gut da drin, Prozesse zu haben, Methoden zu haben, damit die Mitarbeiter eben auf die Ziele ausgerichtet sind. Und das ist das, was oft im Mittelstand fehlt. Und deswegen war es mir ein Anliegen, eben auch mal als diese Account Journey als Vorschlag für einen Vertriebsprozess eben zu nehmen für den Mittelstand, das in dem Buch abzubilden und das eben so auch als Leitfaden zu nehmen, ja, in 10 Schritten zum Erfolg, damit eben ein Vertriebsleiter oder ein Vertriebsgeschäftsführer eben sein Team anleiten kann, damit jeder im Team nach dem gleichen Prozess arbeitet, damit alle die gleiche Sprache haben, alle die gleiche Worte nutzen, alle das gleiche Dokument nutzen und eben auch eine einheitliche Kommunikation gegenüber den Kunden haben. Das ist ja notwendig, um überhaupt spielen zu können. Denn wir haben eine Sache gesehen, das ist ein Standard. Und der Standard gibt erst die Voraussetzung, dass ich mich individuell auf den Kunden konzentrieren kann. Also der Standard befreit mich in dem Sinne, ja, weil ich weiß, was der nächste Schritt ist, was sozusagen ich, was, welche Informationen ich als nächstes nutzen kann und wiederverwerten kann. Das befreit mich im Kopf. Deswegen kann ich mich individuell auf meinen Kunden konzentrieren und auf seine Situation und herausfragen, was bewegt eigentlich meinen Kunden. Darum ist eben genau diese Vertriebssystematik so wichtig. Und die fehlt in vielen Unternehmen.
Aber ist es denn so, wenn der, jetzt bleiben wir nochmal bei dem Fall, der Vertriebsleiter wechselt, ja, und der neue Vertriebsleiter kommt und der eine nimmt vielleicht auch sogar noch Mitarbeiter mit, der neue bringt wieder seine mit. Also du hast auch eine hohe Fluktuation bei den Mitarbeitern im Vertriebsteam sozusagen. Wie weit ist dann abgesichert, dass die Neuen das dann auch wieder so machen wie die Alten? Und kommt beim Kunden immer wieder neues Gesicht und der bringt dann wieder seine neuen Themen, Produkte, was weiß ich was mit? Oder wie gehst du dann mit so einem Thema um? Wie würdest du das dann lösen?
Richtig, das ist ja genau das Problem. Also wenn junge Mitarbeiter da sind und keine Vertriebssystematik haben, an der Hand haben oder keine existiert, dann fangen die an zu schwimmen. Dann wird es unheimlich schwierig. Dann laufen die mit den erfahrenen Vertrieblern mit, gucken sich das hier an, gucken sich das da an, erkennen aber keine Systematik, ja, weil das so erratisch ist dann. Sehen beim Schmidt anders als bei Müller, ja, aber es gibt keine einheitliche Vertriebssystematik. Und darum ist es eben sinnvoll, so einen einheitlichen Standard zu haben. Und dann können zum Beispiel junge Mitarbeiter oder Einsteiger unheimlich schnell sehr erfolgreich werden im Vertrieb. Denn es wird ja oft gesagt, naja, also im Vertrieb, da musst du die Branche kennen, da musst du das Produkt kennen etc. Da sage ich immer, ja, das ist gut und das ist hilfreich, aber es gibt eine Sache, die ist noch wichtiger. Du musst deinen Kunden verstehen. Und um den Kunden zu verstehen, brauchst du eine Vertriebsmethodik, die dir hilft, schrittweise die richtigen Fragen zu stellen und die richtige Analyse zu machen, um deinen Kunden zu verstehen. Und das ist das, was jungen Mitarbeitern oft eben fehlt. Und wenn sie diese Systematik an der Hand haben, zum Beispiel eine Account Journey, dann sind sie in der Lage, schnell ihren Kunden zu verstehen und auch schnell erfolgreich zu werden.
Aber muss denn nicht, ich meine, jetzt komme ich wieder von meiner Seite als Organisationsentwickler und ich sage natürlich, wir entwickeln in dem Unternehmen erstmal eine Vision, wir entwickeln in dem Unternehmen überhaupt erstmal strategische Ziele, ja, wo wir sagen, in den strategischen Zielen ist klar definiert, wer sind überhaupt meine Zielkunden, meine Zielmärkte und so weiter. Ist das nicht dann andersrum die Grundvoraussetzung für den Vertrieb, um dann, dass der Vertrieb darauf quasi dann die Dinge nachhaltig aufgreifen kann? Oder würdest du sagen, es geht auch eine Vertriebsstrategie ohne eine Gesamtstrategie? Also wie weit muss das ineinander spielen oder wie weit ist das ohneinander möglich aus deiner Sicht?
Na gut, die Antwort liegt ja auf dem Tisch. Also die Antwort ist ja, das muss natürlich zusammengreifen. Also die Unternehmensstrategie fließt ja in eine Vertriebsstrategie und die Vertriebsstrategie muss durch eine Vertriebssystematik nachher umgesetzt werden. Also wenn die Vertriebsstrategie nicht auf die Unternehmensziele und auf die Unternehmensstrategie einzählt, ja, dann läuft man in eine ganz andere Richtung. Also das sehe ich genauso wie du, das ist vollkommen klar. Das muss aus einem Guss sein und das muss dann wirklich kaskadiert von oben nach unten in die Bereiche rein entwickelt werden, übersetzt werden und auch in den Vertrieb hinein. Und daraus kommt natürlich eine Vertriebsstrategie dann zum Tragen, die dann umgesetzt wird. Und eine Systematik hilft mir einfach nachher, dieses Maßnahmenbündel gut umzusetzen, um meine Vertriebsstrategie eben zum Leben zum Wecken.
Aber ich meine, da sind wir ja schon, da müssen wir die Bälle ja dann wirklich schon mal ganz weit hinten holen, ja. Und ich meine, du machst deinen Job ja jetzt auch schon ein paar Jahre und ich auch. Wie viele Mittelständler haben aber überhaupt die Grundlage dafür, dass diese Strategie überhaupt erstmal gegeben ist, um daraus dann eine Vertriebsstrategie abzuleiten?
Das ist eine sehr gute Frage. Also offen gestanden, ich kenne relativ wenig Mittelständler, die ihre Strategie formulieren können. Also wenn man mal fragt, wie gehen sie vor, was ist ihre Strategie? Dann kriegt man unterschiedliche Antworten, dann gucken sich einen mal an, dann gucken sich die Mitarbeiter untereinander an, da kommt vielleicht irgendwas, der andere Mitarbeiter sagt nochmal was anderes, ja. Ob es dann wirklich die Unternehmensstrategie ist, weiß man auch nicht. Also, es tun sich manche tatsächlich schwer. Also, man hat es ja auch schon erlebt, dass der Unternehmer, der Inhaber selber zwar eine Unternehmensstrategie hat, aber den Mitarbeitern das manchmal gar nicht klar ist. Oder man hat es mal präsentiert am Anfang des Jahres und Mitte des Jahres weiß man schon gar nicht mehr, was stand da eigentlich drin. oder man agiert im operativen Tagesgeschäft eben anders und nach anderen Maßstäben, und da ist längst vergessen, was am Anfang des Jahres gesagt wurde. Also ich kenne leider nur relativ wenige Mittelständler, die das wirklich sehr stringent haben und dann nachher im Laufe des Jahres auch auf diese Unternehmensstrategie hinarbeiten.
Okay, das heißt also, auf jeden Fall von Vorteil, bin ich ja schon mal sehr froh drüber, dass wir uns darüber einig sind. Hätte ja sein können, du sagst jetzt was ganz anderes. Wir haben ja nicht vorher in der Tiefe drüber gesprochen. Ja, das heißt, mit dem, was wir tun als CIC, schaffen wir sozusagen erstmal ja fast die Grundlage dafür. Also, dass wir genau diese Dinge erstmal ganz klar definieren und daraus für uns sozusagen 5 bis 10 Jahresziele ganz klar ableiten und sagen, mit welchen Umsatzfeldern, mit welchen Produkten, mit welchen Geschäftsfeldern wollen wir welche Wachstumsziele, mit welchen Zielkunden, ja, wollen wir welche Wachstumsziele in den nächsten Jahren erreichen. Also das bekommt sozusagen ein Unternehmer durch unseren Prozess erstmal geliefert. Aber jetzt muss er ja das Ganze auf die Straße bringen. Also jetzt braucht er quasi, spätestens an dem Punkt braucht er jetzt eine Vertriebsstrategie. Also was er jetzt quasi dann, jetzt muss er ja den ökonomischen Nutzen daraus schaffen, sozusagen.
Richtig, das ist die natürliche Schlussfolgerung. Also das ist sozusagen immer die Basis, von der du eben erzählt hast, dass CIC eben diese strategische Plattform stellt und das Leitbild entwickelt, und von der Basis aus geht es dann weiter in die verschiedenen Bereiche, dass man das dann eben auch operativ umsetzen kann. Interessant ist übrigens, Vertrieb findet ja nicht nur im Vertrieb statt. Ich frage immer gerne in den Unternehmen mal, wer von euch ist alles im Vertrieb? Und da melden sich natürlich die Personen, die auf der Visitenkarte Vertrieb stehen haben, und die anderen Hände bleiben erstmal unten. Dann sage ich, naja, aber sprecht ihr nicht auch mit dem Kunden? Dann sagen die ja. Und dann sage ich immer, alle, die mit dem Kunden sprechen, die sind im Vertrieb. Der Projektleiter, der Service, der in Erwartung, der nachher in der Buchhaltung, der die Rechnung stellt, mit dem Kunden spricht. All diese Menschen sind im Vertrieb. Denn sie haben dann unterschiedliche Kontaktpunkte und zum Teil viel interessantere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt als der Vertriebler. Wenn man sich diese Customer Journey oder Sales Journey mal anschaut, nach dem Abschluss ist oft der Vertriebler oder Key Account Manager aus diesem Prozess raus. Und plötzlich sind andere Kollegen des Projektteams involviert, ja, der Projektleiter, der Service-Mitarbeiter oder der Wartungsmensch etc. Und dann haben plötzlich diese Menschen eine viel intensivere Beziehung zu dem Kunden und viel stärkere Insights und wissen, wo der Kunde eigentlich hin will. Und da ist es wichtig, sich eben als virtuelles Vertriebsteam auch zu verstehen und zu wissen, diese Informationen, die ich hier bekomme, die sind nachher wieder für meinen Vertriebler wichtig. Denn man sagt ja so schön, der Vertriebler verkauft die erste Maschine, der Service-Mitarbeiter die zweite Maschine. Und wenn da die Kommunikation zwischen Vertrieb und Service oder den anderen Abteilungen nicht funktioniert, dann habe ich tatsächlich ein Problem. Und da ist wichtig, dass man sich als virtuelles Vertriebsteam versteht, die gleiche Methodik hat, die gleiche Sprache spricht, auf die gleichen Dokumente zugreifen kann und diese Informationen zentral auch zurücktransportieren kann und sich da eben als Team auch wahrnimmt.
Also der Spruch, den ich immer gerne ketzerisch mache, es wird nur der Umsatz gemacht in einem Unternehmen, der sich nicht mit aller Gewalt verhindern lässt, ja, wird dir dann Musik in deinen Ohren auslösen, oder?
Ja, sehr schön, ja, genau.
Aber das ist, ich habe ein schönes Beispiel, was ich da immer erzähle. Ich hatte einen Prozess in einem, also ich kann den Namen ruhig nennen, einen langjährigen Prozess bei Happymag. Ja, kennt vielleicht der ein oder andere Urlaubsresorts, ja, weltweit 55 Resorts. Und in einem Happymag-Resort, der beste Verkäufer, jetzt sagen wir mal Verkäufer und nicht Vertriebler, der beste Verkäufer war der Gärtner. Ja, weil er hatte den meisten Gästekontakt, ja, und hat die Leute immer gefragt, ob sie heute Abend schon einen Tisch im Restaurant gebucht haben, ob sie wissen, was das Angebot des Tages ist, ja, wann sie das nächste Mal kommen, ob sie ihre Freunde mitbringen, ob sie schon wieder gebucht haben fürs nächste Jahr und so weiter. Der hat permanent verkauft, das war eine absolute Verkaufsmaschine. Ja,
geiles Beispiel, ja, genau, richtig, geiles Beispiel.
Aber warum passiert das in so wenigen Unternehmen, ja? Also ich sage immer, auch viele Produkte sind ja wirklich die bestgültigsten Geheimnisse des Unternehmens, also sind mit dem Kunden im Kontakt, im Dialog und verkaufen dem das, was der will, ja, aber das, was das Unternehmen sonst noch bietet und die Möglichkeiten hat, sie halten sich ja fast die Ohren zu, ja, warum ist das so? Ja, sag du mir die Antwort, weil ich verstehe das nicht.
Ja, ist eine gute Frage. Also da muss man natürlich Kundenorientierung haben und da muss man als Mitarbeiter natürlich auch unternehmerisch denken, ja, so also ein bisschen das Auge eines Entrepreneurs haben, ja, wie kann ich das eigene Unternehmen weiterbringen? Was hilft denn meinen Kunden? Also lass uns mal über das Thema Vertrieb sprechen. Was ist denn Vertrieb? Aus meiner Sicht macht Vertrieb Spaß, weil ich doch meinem Kunden helfen kann. Ja, also ich meine, ich hab Spaß an Menschen, weil mich Menschen einfach interessieren. Was motiviert die? Wie kann man denen weiterhelfen? Wie können die sich auch weiterentwickeln? Und da habe ich doch die tolle Chance, als Mitarbeiter eines Unternehmens meinen Kunden weiterzuhelfen und denen nochmal zu sagen, und übrigens, wir haben auch noch diese Lösung und das hilft dir noch, dein Ziel zu erreichen. Und da können wir dir noch helfen. Also das sind doch so Sachen, die dem Kunden auch weiterhelfen und das macht doch Spaß und das ist doch wirklich sinnstiftend dann an dieser Stelle. Und wenn man nochmal diesen Blick hat da drauf, dann kann man dem Kunden weiterhelfen und ist natürlich vertrieblich aktiv und hilft auch seinem eigenen Unternehmen. Denn am Ende des Tages möchte man als Mitarbeiter doch so mal einen sicheren Arbeitsplatz und sein Gehalt pünktlich bezahlt bekommen. Und wer zahlt das Gehalt? Doch nicht der Arbeitgeber. Das Gehalt zahlt doch der Kunde. Nur wenn der Kunde den Umsatz macht, dann wird doch mein Gehalt gezahlt. Also diesen Zusammenhang muss man doch mal verstehen. Da habe ich doch als Mitarbeiter eine intrinsische Motivation, tatsächlich auch meinem Kunden weiterzuhelfen durch aktiven Vertrieb.
Ja, also, aber dann bin ich ja wieder noch mal einen Schritt weiter fast vorne. Ja, also es ist ganz interessant, das mal so von dem Blickwinkel alles zu betrachten. Dann fehlt es ja doch wieder irgendwie an diesem gemeinsamen Why, an dieser
Ja, genau. Ja.
Identität, ja, und so weiter. Also dann steht jemand, ich mache es ja mal gerne morgens, wenn ich vom Joggen zurückkomme, laufe ich ja beim Bäcker vorbei. Und wenn dann eine neue Mitarbeiterin da ist, dann die Älteren wissen dann schon, dass die Längeren, die schon länger da sind, die wissen dann schon, dass ich jetzt gleich wieder meine Frage stelle. Die schmunzeln dann schon, die wissen, wenn der Schmaler kommt, ja. Und dann frage ich immer, egal was ich bestelle und die mir dann den Preis sagt, frage ich, würden Sie das für den Preis auch kaufen? Ja. Und dann gucken die mich mal völlig entsetzt an und sagen, den Preis habe ich ja nicht gemacht. Ja, also die anderen lachen sich dann schon kaputt, weil mir wieder eine quasi da das geliebt. Also warum sind die Leute da so weit weg von allem, statt zu sagen, hey, die Preise, was sie hier kaufen, das wird ihren Tag gleich verschönern, das ist mit Liebe gemacht, ja. Und das ist die leckerste Laugenbrezel, die sie in Frankenberg kriegen können oder irgendwas. Also es wäre nur so einfach, da was Nettes zu sagen und wir würden lachen und ich würde gerne dafür, was meine 5,60 € für die Brötchentüte zahlen, ja. Warum sind die alle so verhindernd?
Ja, du hast ja eben gesagt, also ich glaube, wichtig ist, so eine Identitätsstiftung zu haben, ja. Also so ein gemeinsames Ziel haben, gemeinsames Why haben, so wirklich diesen Purpose zu verspüren, warum mache ich das eigentlich? Und das gibt ja dann wieder einen eigenen Drive und auch Energie. Und das hilft mir ja dann auch eben, diesen Funken überspringen zu lassen auf den Kunden, um ihm entsprechend auch zu helfen. Und dieser Prozess, dieses Why erarbeiten, das gibt es in vielen Unternehmen nicht. Ich meine, das weißt du besser als ich oder die Zuhörer. Das ist ja nochmal dein Ursprungsmetier oder da, wo du mit CC auch unterwegs bist. Und gerade dieses Why zu erschaffen, das ist ja eben wichtig, dass man sich als Team fühlt und als Gemeinschaftsaufgabe und weiß, warum tue ich das eigentlich? Und dass ich immer dieses Funkeln in den Augen verspüre und versprühe dann auch.
Ist es auch oft so, dass aus deiner Erfahrung heraus, dass die Mitarbeiter oftmals gar nicht im Unternehmen wissen, welche Produkte das Unternehmen überhaupt hat? Also man hat so nur diesen kleinen Mikrokosmos und kennt vielleicht nur irgendwie das eine Produkt oder irgendwas, aber was so das Unternehmen insgesamt, also ich sage immer Produktschulungen, also gibt es in den, also klassisches Beispiel, Fitnessbranche, ja, die Trainer wissen gar nicht, was im Kursbereich los ist, die Servicekräfte wissen gar nicht, was die Trainingsprodukte sind und so weiter. Also jeder ist in so seiner Mikrowelt ja unterwegs, ja, oder im Hotel, die Front-Office-Mitarbeiter wissen eigentlich gar nicht, was im Restaurant passiert oder welche neuen Tierangebote es gibt oder so. Also wie stark würdest du dieses Thema sehen, so Produktschulungen zu machen, dass die Leute überhaupt mehr wissen über das, was es im Unternehmen gibt, was die Gesamtangebote sind und so weiter?
Ja, das habe ich auch schon erlebt, tatsächlich, dass jeder so in seiner Sparte lebt, so in seinem Silo lebt und links und rechts das gar nicht so richtig mitbekommen. Da hat man vielleicht mal irgendwie einen Griff aufgeschnappt und weiß, da gibt es etwas, aber was das jetzt letztendlich für eine Dienstleistung ist oder für ein Produkt, das hat man sich gar nicht vergegenwärtigt. Und ich denke, da fehlt eben auch der Blickwinkel aus Kundensicht. Also wenn man den Perspektivwechsel macht als Unternehmen und als Mitarbeiter, und das Ganze mal aus Kundensicht erlebt und wie so eine Customer Journey abläuft. Und das ist ja schön dargestellt, eben im Hotel. komme ich erstmal an der Rezeption, ne, werde dann eingecheckt und erlebe das Zimmer und dann vielleicht nachher das Restaurant und dann nachher vielleicht den Spa-Bereich und so weiter. Dann durchlaufe ich eine Customer Journey, die durch viele Abteilungen läuft. Und ich glaube, dieser Blickwinkel fehlt vielen Mitarbeitern. Den muss man im Blick haben, dass man versteht, aus welcher Perspektive der Kunde eben drauf guckt und was für ihn ein Mehrwert ist und nutzenstiftend ist. Und dann erlebt man erst als Mitarbeiter und sagt, okay, ach so, das ist noch das und das, ach so, und da gibt es auch noch diese Dienstleistung. Und deswegen ist sie sinnvoll. Und das ist sozusagen erst der Perspektivwechsel, warum man sich dann mit den anderen Produkten beschäftigt, ne, und dann eine Produktschulung Sinn macht.
Und wir erzählen noch mal ein bisschen mehr darüber, auch über das, was du in deinem Buch da beschreibst auch. Also wie gehst du mit solchen Themen dann vor? Also wie gießt du das jetzt in eine Strategie rein? Was macht so eine Strategie dann aus?
Ja, genau. Also ich sagte es ja vorhin, die Account Journey ist die Vorgehensweise, in 10 Schritten zum Erfolg zu kommen. Und der wesentliche Aspekt ist, den Kunden wirklich zu verstehen. Der Aspekt ist ja eben nicht zu verkaufen, sondern es dem Kunden leichter machen zu kaufen. Das setzt voraus, dass ich erstmal verstanden habe, was ist das Ziel meines Kunden, was ist die Strategie. Und da gibt es verschiedene Tools und Methoden, um das mal sauber zu erarbeiten. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt den sogenannten Strategy Overlap. Im Strategy Overlap schaue ich mir mal an, was hat mein Kunde eigentlich für eine Unternehmensstrategie? Ich mache es auf 3 Ebenen, sehr einfach. Ne? Also Unternehmensstrategie, was hat er dann für eine Projektstrategie oder Geschäftsbereichsstrategie und was möchte der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter persönlich eigentlich erreichen? Was ist sozusagen deren persönliche Agenda? Denn wir dürfen eine Sache nicht vergessen, wir haben es ja nicht mit Unternehmen zu tun, sondern wir haben es mit Menschen zu tun. Da ist wichtig zu verstehen, was ist die Motivation eines Menschen auch. Ne? Und darum muss ich auch wissen, was möchte dieser Mensch eigentlich erreichen? Und dann schaut man sich eben an, okay, das will der Kunde erreichen. Und dann guckt man sich an, was habe ich als Unternehmen, was ist denn meine Strategie als Anbieter? Und was ist denn eben auch die Strategie jetzt, sag mal, im Rahmen des Projektes? Und dann kann ich diesen Strategievergleich machen und schauen, okay, was ist jetzt eigentlich dieser Overlap, diese Überschneidung, dieser relevante Bereich? Welcher Teil meiner Strategie kann der Strategie meines Kunden helfen? Wie kann sozusagen mein Angebot die Ziele meines Kunden erreichen? Das ist das, was ich in diesem Strategy Overlap mache. Ja? Und das erarbeiten wir in verschiedenen Schritten, um genau diese Sensibilität eben auch zu schaffen und auch zu wissen oder den Vertrieb ja auch zu sagen, das sind die Dinge, die solltet ihr fragen beim Kunden an der Stelle. Ne? Oder zum Beispiel mal tiefer zu gehen. Jetzt haben wir unser Unternehmen gesprochen. Jetzt gehen wir mal rein und sagen, okay, wir sprechen ja mit den Menschen, mit den Einkaufsgremien, mit den Buying Centern. Was habe ich denn jetzt für Personen auf der anderen Seite? Mit wem rede ich denn da eigentlich? Ja? Dann gibt es sowas wie eine Power-Interest-Matrix, wie ein Fan-Prinzip. Das sind so Tools, mit denen ich die Menschen mal in der politischen Landkarte auf Kundenseite einordnen. Wer ist ein Fan von mir? Wer ist ein Unterstützer? Wer ist ein Söldner, der zufrieden ist, aber nicht loyal ist? Wer sind denn Feinde? Und dann fange ich an, die mal einzusortieren in diesen verschiedenen Quadranten, um mal zu sehen, okay, habe ich die jetzt mal typologisiert? Wer kann mir helfen? Die Fans können mir helfen. Bei den Söldnern muss ich vorsichtig sein. Den Feind muss ich isolieren. Ja, also fange ich an, mal Strategien zu entwickeln, um diesen Kunden zu entwickeln und aufzubauen. Und das sind eben verschiedene Tools, die dann den Vertrieblern helfen, erfolgreich zu sein. Und das sind dann entsprechend dieser 10 Schritte, gibt es verschiedene Tools, damit die Mitarbeiter wissen, was der nächste Schritt ist. Also dieses typische Guided Selling. Ja? Erst der erste Schritt, dann der zweite Schritt, der dritte Schritt. Und die Informationen aus dem zweiten Schritt helfen mir im dritten Schritt besser zu verstehen, wie ich letztendlich den Kunden aufschließen kann.
Das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Also viel Musik in meinen Ohren, ja. Und wie lange dauert das? Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also wenn du jetzt mit einem Mittelständler, ist es jetzt egal, welche Branche? Also ich meine, wir haben in unserem Klientenkreis Bauunternehmen, wir haben Hotels, wir haben Handelsunternehmen und so weiter. Also wenn, ich meine, da siehst du ja schon auch Unterschiede, klar. So ein, also und selbst da wüsste ich auch noch viele Verbesserungspotenziale. Ich wollte gerade sagen, so unsere ganzen Autohäuser und die sind ja schon sehr vertriebsorientiert und sind da relativ gut aufgestellt, aber würde auch noch viel besser gehen. Aber es gibt ja manche Branchen wirklich, die sind ja da ganz weit weg von allen, ja. Also deswegen hättest du da gewisse Branchenaffinitäten oder würdest du sagen, das funktioniert überall gleich, ja. Und wie lange dauert sowas mit Ergebnis? Also Unternehmer wollen ja mal schnell ökonomischen Nutzen auch haben. Und wie lange dauert es denn, bis sich das bezahlt macht, da sowas umzusetzen?
Ja, sehr gute Frage. Also das Erste zu beantworten, Stichwort Branche, das ist im Prinzip egal. Wichtig ist, so eine Vertriebssystematik macht in der Regel nur Sinn, wenn man sich in erklärungsbedürftigen bei erklärungsbedürftigen Produkten oder erklärungsbedürftigen Dienstleistungen. Ja, also wenn ich sozusagen ein Produkt habe, das hat Höhe, Länge, Breite und hat einen Preis, dann habe ich das Produkt oder ich habe es nicht zu dem Preis. Da brauche ich keine Vertriebsstrategie. Ja, dann kann ich sagen dem Kunden, ich habe es oder ich habe es nicht. Du kannst bestellen. Aber wenn ich ein erklärungsbedürftiges Produkt habe, eine erklärungsbedürftige Dienstleistung, dann ist das was ganz anderes. Das ist relativ schwer zu greifen und da ist wichtig, den Kunden zu verstehen und zu wissen, wie passt, welcher Teil meines Produktes passt dort, welcher Teil meiner Dienstleistung passt dort, was ist eigentlich der relevante Teil? Und dann machen diese Systematiken und diese Vertriebsmethodiken eigentlich erst überhaupt Sinn und da bringen sie eigentlich ihren echten Wert. Zu deiner Frage, wie oft wird das gemacht, wie lange dauert das? Also grundsätzlich ist die Empfehlung, bei den wichtigsten Kunden einmal im Jahr diese Vertriebssystematik einmal komplett durchlaufen zu lassen. Ja? Also einmal die Account Journey anzuwenden, die Erkenntnisse in Erfahrung zu bringen, das in einen Accountplan reinzubringen und das jedes Jahr zu aktualisieren. Und je nachdem, wie oft ich Termine mit dem Kunden habe oder Telefonate, dauert das eben eine gewisse Zeit, bis ich diese Informationen erfasst habe. Also das wird nicht innerhalb einer Woche sein, das ist auch nicht schlimm, sondern wichtig ist erstens mal anzufangen, zweitens nach der Systematik weiterzuarbeiten und in jedem Termin eben herauszufinden, die nächsten Insights, die ich brauche. Was ist die Strategie? Was ist der Mehrwert, den der Kunde kauft? Dann die Stakeholder-Analyse machen, ja, das Fan-Prinzip mal erarbeiten, auszufüllen und immer diesen nächsten Schritt gehen und diese Erkenntnisse zusammentragen im Rahmen eines Accountplans. Dort sollen entsprechend immer die Informationen zusammenfließen, denn dann weiß ich noch, welche weißen Flecken ich habe und welche Fragen noch beantwortet werden müssen. Und das ist dieses Prinzip Guided Selling, weil der nächste Schritt ist immer klar. Ich weiß, welche nächsten Informationen ich in Erfahrung bringen musste. Deswegen sind das diese 10 Schritte zum Erfolg. Und der Erfolg kann sich unter Umständen sehr, sehr schnell einspielen. Also wenn der Kunde verstanden hat, Verkäufer sind ja manchmal nicht beliebt, die kosten ja einfach nur Zeit, in Anführungsstrichen. Solche Situationen gibt es ja. Wenn der Kunde aber verstanden hat, dort kommt jemand, der hilft mir weiter. Und das ist mein strategischer Partner auf Augenhöhe. Dann sagt er sich das nächste Mal, wann ist der nächste Termin? Und ich bin auch durchaus jemand, der mal sagt, am Ende eines Vertriebsgesprächs sollte ich auch den Mut aufbringen und mal den Kunden fragen, lieber Kunde, war das eine wertvolle Stunde? Hat das Sinn gemacht? Bist du jetzt weiter? Und da komme ich zurück auf dieses Konzept Challenger Sale. Es gibt das Buch Challenger Sale aus Amerika. Ich kann das sehr empfehlen. Das ist total hilfreich, sich mal anzuschauen. Da kommt sehr stark auch das Thema Why raus. Das propagierst du ja auch sehr stark, Simon Sinek. Da haben wir eine unheimliche Überschneidung, weil wir den ja beide sehr gut finden. Das Why ist ein ganz entscheidender Punkt, denn ich muss herausfinden, warum macht ein Kunde das eigentlich? Was ist sein Ziel? Was ist seine Motivation? Was ist der Trigger? Was hat er schon probiert? Wo will er eigentlich hin? Das ist sozusagen dieses Why. Ich muss das Why verstanden haben, bevor wir überhaupt über das How und das What gesprochen haben. Und das ist das, was der Challenger Sale macht. Es gab eine Studie 2009 vom CEB, die haben mal untersucht, warum sind Vertriebler erfolgreich und warum sind einige nicht mehr erfolgreich. Wenn man auf die Jahreszahl achtet, ist das kurz nach der Finanzkrise gewesen. Mhm. Und nach der Finanzkrise gab es einige Key Accounter und Vertriebler, die nicht mehr erfolgreich waren. Und diese Studie hat 49.000 Sales-Mitarbeiter in unterschiedlichen Branchen analysiert und hat zwei Dinge festgestellt. Erstens, es gibt im Wesentlichen 5 Vertriebstypen. Ja, es gibt verschiedene Vertriebstypen, der Arbeiter und der Lonely Wolf und so weiter. 2 sind sehr interessant. Es gibt den Beziehungstyp und es gibt den Challenger-Sale. Und Beziehungstyp ist klar, das sind Menschen, die haben eine sehr, sehr gute Beziehung und die wissen alles über ihren Kunden und die gehen mit dem Golfen und Essen und vielleicht in Urlaub und wie auch immer. Die haben eine unheimlich starke Vertrauensebene, Beziehungsebene. Aber es fehlt manchmal der zweite Schritt. Und der nächste Schritt ist dann eben, tatsächlich diese Ebene des Challenger Sale hinzubekommen. Der Challenger Sale ist derjenige, der den Kunden weiterbringt. Das ist derjenige, der sagt, okay, wo willst du hin? Was ist deine Strategie? Aha, das ist dein Ziel. Okay, da können wir helfen. Das ist eine. Das zweite ist, der Challenger Sale sagt auch manchmal, habe ich verstanden, aber hast du mal überlegt, ob das nicht der richtige Weg ist? Also Plan B, eine andere Route zu gehen. Ja? Hast du mal überlegt, ob das nicht vielleicht eine Option ist? Und da fängt dieser Beratungsschritt an. Und das ist für einen Kunden unheimlich hilfreich, weil er plötzlich einen Sparring-Partner an der Hand hat, der den Kunden weiterbringt. Und deswegen komme ich zurück zu dieser Frage. Und der Challenger Sale ist auch derjenige, der am Ende des Meetings fragen kann, lieber Kunde, hat dich das weitergebracht? War das eine wertvolle Stunde? Ja, und da spürt dieser Kunde, dass er eben weiterkommt. Und das ist der strategische Partner auf Augenhöhe, von dem ich spreche.
Ja, sehr, sehr spannend. Also wenn eins zumindest jetzt mal mit aller Deutlichkeit klar geworden ist, mein Lieber, du hast ganz schön Ahnung davon. Und dass du ein Buch darüber geschrieben hast, ja, das macht Sinn auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich dein Herzblut-Thema. Also da, glaube ich, bist du wirklich ein Nutzenbringer, wenn du da in die Unternehmen reingehst. Und es hat jetzt so ein paar Mal bei mir ganz schön heftig auch nochmal Klick gemacht. Und wo ich sage, ja, also wir arbeiten mit unseren Klienten ja in vielen jetzt der Themen, die wir hier gerade besprochen haben, sehr gut und sehr intensiv auch zusammen. Aber das Vertriebsthema, glaube ich, das hat bei uns auch noch ja Potenzial. Also wir machen es mit irgendwie, aber dass da wirklich richtig einer dafür brennt und dass den Ball da aufnimmt und mit hoher Expertise rangeht, das ist bei uns, glaube ich, gar nicht so stark, wie ich mir das wünschen würde. Also vielleicht, mein lieber Hans-Peter, können wir da doch nochmal ein Gespräch führen, ob du nicht auch ein bisschen mehr Lust hättest, dafür CEC und unsere Klienten unterwegs zu sein. Das hört sich auf jeden Fall sinnbringend an.
Das hört sich gut an, sehr spannend, ja. Also wir stellen ja fest, an vielen Stellen haben wir schon den gleichen Blick und die gleiche Methodik, gleiche Herangehensweise. Ja, sehr gerne.
Wir müssen sprechen. Ja, ja, okay. Ja, viel, die Zeit ist wieder verflogen, ja, es ist Wahnsinn. Ich glaube, wir machen auch noch eine zweite Folge dazu. Also da müssen wir doch mal in die Tiefe gehen, ja.
Sehr gerne.
Aber das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und ich auch gerade in unserer jetzigen Zeit, ja. Und ich meine, da könnten wir jetzt gleich nochmal weitermachen. Wie oft höre ich die Aussage, ja, das geht nur über den Preis, ja, und so. Und wo ich dann immer sage, nee, Preis natürlich, klar muss der passen, aber it's people business, ja. Und genau wie du es ja sagst, auch die Lösung und der Mensch und so weiter. Also ich glaube, da ist viel offenes Feld, ja. Lieber Hans-Peter, erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank, ja, für die Zeit, die du dir heute Abend genommen hast. Ich sage ja oft immer, wann wir die Podcasts aufnehmen, zu welchen Zeiten. Also heute haben wir wieder Late-Night-Podcast sozusagen. Also es geht schon in die späten Stunden hier rein. Und wie viele in meinem Hintergrund sehen, es ist nicht mein Zuhause, ist auch nicht das CEC-Office, in dem ich aufnehme. Heute soll ich bin in einem Hotel, ja, und bin hier bei Strategietagen. Und ja, wie immer, unser Gast hat natürlich das Schlusswort, ja. Was ist noch so deine Botschaft, die du an dieser Stelle noch unseren lieben Hörenden und Sehenden noch mit auf den Weg geben möchtest?
Aber das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, am Ende des Tages zählt der Mensch. Das ist das Wichtige. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Und ich sag mal, ich als Mitarbeiter und Akteur muss auch Lust haben und Spaß haben auf die anderen Menschen auf der anderen Seite. Ja, egal, ob es auf Kundenseite ist oder ob es im Unternehmen die andere Abteilung ist. Das ist, glaube ich, wichtig und auch zu verstehen, was brennt in dem anderen, was motiviert den anderen, das zu verstehen. Und das kann ich ja sozusagen dann eben auch nutzen, um da meinen Mehrwert mit reinzubringen und, sag mal, meinen Purpose zu leben und mein eigenes Why eben auch zu leben und einzubringen. Und dann bringt das Ganze ein sehr positives Ergebnis und dann macht das Sinn, dann macht es vor allen Dingen Sinn für beide Seiten. Und wenn es Sinn macht, macht Spaß. Und wenn es Spaß macht, dann wird man erfolgreich.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und ich sage nochmal vielen, vielen Dank und freue mich auf unsere nächsten Gespräche, die wir zu diesem Thema wieder führen können.
Sehr gerne, Dankeschön.
Ja, das war's dann schon wieder für heute und ich wünsche natürlich allen viel, viel Erfolg und vielleicht auch noch jetzt mal ein intensiveres Reflektieren, welche Potenziale auch zu diesem Themen ja komplex noch brach liegen in den eigenen Firmen und Organisationen. Und wer Lust hat, natürlich mehr darüber zu erfahren, der kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Und die Kontaktdaten sind natürlich wie immer in den Shownotes oder auch natürlich über alle Kanäle. Und natürlich, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich über ganz viele Empfehlungen. Ich freue mich natürlich darüber, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und natürlich uns auch ein Feedback dazu geben. Und jetzt erst einmal wieder alle gute Energie bei dem, was Sie sich in den nächsten Tagen vorgenommen haben. Und bis zur nächsten Ausgabe, Ihr oder Euer Andreas Schmaler.
Das war Adlerblick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.